Radio Und einen wunderschönen guten Nachmittag, 15 Uhr, der 30. Mai 2020. Wir übertragen jetzt gleich mit Bettina Maria Gozzola die Demo live aus München. Lasst uns unaufhaltsam wachsen, so ist das Motto. Sie ist direkt an den Theresienwiesen und ich schalte sie jetzt mal direkt frei und freue mich, dass sie für uns vor Ort ist und sage einen wunderschönen guten Nachmittag zu dir, liebe Bettina.
Hallo lieber Klaus, ich grüße dich. Hallo liebe Tünde und hallo ihr Zuhörer. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr seid alle auf den Demos. Aber es ist natürlich in Ordnung, wenn ihr alle zu Hause seid und mir jetzt zuhört. Also, wir haben hier in München heute wieder mal ein Trauerspiel. Es ist ja jedes Mal was Neues, ne? Wir hatten letztes Mal den Platzregen, alles wurde abgeblasen. Und wir haben dieses Mal die Situation, dass die sehr, sehr rigoros vorgehen. Wir haben hier den Hotspot mit den 1000 erlaubten Teilnehmern. In der Demonstration auf der Theresienwiese ein kleines abgegrenztes Areal. Und es ist weitflächig abgesperrt außerhalb der Theresienwiese. Die Leute kommen gar nicht ran. Wir sind jetzt hier 1000 Leute und ja, es ist ein Trauerspiel, weil es waren Tausende angekündigt. Und naja, die kommen halt jetzt nicht in unsere Nähe. Jetzt bin ich aber hier. Ich warte jetzt noch auf eine Freundin, hoffe, die kommt rein, um die zu interviewen für euch. Das ist eine Molekularbiologin und Ärztin. Ich kann nicht versprechen, ob sie es schafft, hier reinzukommen. Sie bemüht sich gerade und kämpft und diskutiert mit Polizisten. ich hätte da nämlich ganz tolle Informationen für euch. Ansonsten gibt es hier auch noch ein paar Leute, die ich gern interviewen würde für euch. Ich habe hier noch zwei Heilpraktiker sitzen neben mir. Und jetzt geht's auch hier schon los um 15 Uhr auf der Bühne. Genau. Jetzt gucken wir mal, was die zu erzählen hat. Und der Klaus, du kannst dann gerne entscheiden, ob wir uns das anhören oder ob du erstmal noch Musik spielst. Ne?
Gerne. Probieren wir es doch mal mit reinhören. Wenn es dann nicht zu hören ist, dann werden wir immer wieder mal Musik spielen. Und mit Tünde seid ihr ja im Kontakt, so dass wir die Interviews dann hier schön live hier übertragen können.
Genau, machen wir es so. Ich weiß nicht, hörst du jetzt die Sprecherin auf der Bühne?
Ja.
Okay, dann kannst du entscheiden. Du grüßt halt die.
Irgendwas stimmt nicht so ganz. Dass wir unsere Rechte nicht haben. Dass wir nicht mehr selber bestimmen dürfen, unsere Gesundheit. Und ich habe irgendwann angefangen zu sagen, ich möchte irgendwo auf die Straße gehen. Und dann war das Recht auf Demonstration eingeschränkt. Und sobald ich gehört habe, es dürfen wieder Leute auf die Straße, es darf wieder demonstriert werden, habe ich meine Demo angemeldet. Wir waren wahnsinnig Leute am Stachus. Also wir haben es deutlich gesteigert.
Der ist sehr wortgewandt.
Also, das zählt jetzt für die Rede zu Anfang und dann werden sicher wieder ein paar Sprecher kommen. Lassen wir uns überraschen.
Wenn ich dann später kennengelernt habe, war Marita. Wir haben uns alle gesucht und so, wer ist denn da noch? Wer macht denn noch Demos? Wer ist denn noch bereit, wieder für seine Freiheit einzustehen? Und es war sehr lustig, wie wir uns gefunden haben, wie wir gesucht haben, wie wir die sozialen Netze geschaut haben, wer macht denn noch, bis wir nach 3 oder 4 Wochen gesagt haben, komm, lass uns vereinigen und lass uns alle Leute zusammenbringen, dass wir mit einer großen Masse da stehen und für unsere Rechte einstehen. Ganz so viele sind es leider noch nicht, aber wir bleiben beständig und wir stehen weiterhin hier. Wir stehen jeden Samstag hier, bis wir wieder unsere Rechte haben und bis wir wieder Freiheit und bis wir wieder selber bestimmen dürfen über uns.
Immerhin haben wir doch jetzt vielleicht diese 1000, die also der Meinung sind, wir dürfen nicht aufhören. Wir werden jeden Samstag da stehen, auch unter der Woche, immer wieder demonstrieren, für unsere Freiheit einstehen. Das ist hier in München klar, aber es sind halt eben zu wenig, die sichtbar sind, weil die anderen keine Chance haben. Aufgrund der Maßnahmen, aufgrund der Verbote und der Polizeimaßnahmen, die da jetzt vehement durchgesetzt werden, leider in München. Im Gegensatz zu Berlin, wo ja heute doch alle demonstrieren dürfen, da gibt es keinerlei Einschränkungen mehr. Das haben wir hier halt eben nicht. Ne?
Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ihr seid alles wild von hier rum. Ich bin der Klaus. Ich melde seit 6 Wochen jeden Samstag eine Demo an, erst auf dem Marienplatz und die letzten 3 Wochen hier auf der Theresienwiese. Wir sind hier, um gegen die nicht verhältnismäßigen Einschränkungen der Grundrechte zu demonstrieren. Unsere Grundsätze sind ganz wichtig. Wir sind weder links noch rechts. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Wir sind auch keine verrückten Spinner. Wir stehen für unsere Grundrechte. Ich möchte euch kurz erzählen, wie man so eine Demo anmeldet. Eigentlich geht es ganz einfach. Man geht ins Internet, ruft ein Formular aus, füllt dieses Formular aus und schickt es per E-Mail weg. Total easy. Aber dann beginnt's. Dann bekommt man erstmal Anrufe vom KVR. Herr Weise, 10.000 Teilnehmer. Wollen Sie das wirklich? Das KVR sagt dann, es gibt ein Versammlungsrecht in Deutschland und wir wollen es auch nicht einschränken. Aber jetzt besondere Umstände, Infektionen, Corona, schwierig, maximal 1.000 Teilnehmer. Anschließend gibt es ein Kooperationsgespräch im KVR. Ich war inzwischen schon 3-mal im KVR. Das sind 3 identische Gespräche. Ich erzähle, wie ich mir das vorstelle. Wir erzählen das. Das KVR sagt, ja, alles gut, alles, ja. Aber nur 1.000. Dann sage ich, ja bitte, was sind die Argumente dafür? Nur 1.000. Das schaffen Sie nicht. Ich mache das ja nicht alleine. Wir haben ein Team. Ein gutes Team. Das schaffen Sie nicht. Okay. Alle Argumente, alle, wie Grundrechte, Erfahrung, Konzept, Plan, prallen KVR einfach ab. Ich glaube, der Ermessensspielraum des KVRs, der liegt bei 0. Mir kommt es vor, als hätte das KVR von höherer Stelle, wer auch immer, eine ganz klare Vorgabe, 1.000 Teilnehmer, anders was nicht genehmigt. Mir kommt es so vor, als wäre ich im KVR ein Bittsteller und kein freier Bürger. Das hat es bei mir eine besondere Bedeutung. Ich bin vor 32 Jahren aus dem DDR gekommen. Damals war alles noch geschlossen, DDR, Bundesrepublik. Ich bin dann mit Ausreiseantrag in den Westen gekommen, nach München. Ich bin in die Freiheit gekommen. Mit Erschrecken stellte ich nach wenigen Jahren fest, dass die DDR mich einholt, die ich endlich verlassen habe.
Ihr hört alles gut, Klaus?
Ja, so. Ich habe dich lokal lauter gestellt für die Hörer draußen auf den Streams, ein bisschen leiser, jedoch die Aufnahme perfekt.
Okay, super.
In welchem Satz habe ich dort oft gehört? Wir machen das alles nur zu Ihrem Schutz. Im Café R in München, welchen Satz habe ich dort gehört? Wir machen das nur alles zu Ihrem Schutz. Das ist so beängstigend. Ich habe ein Déjà-vu. Ich denke, jetzt bist du wieder zurückgekommen. Jawohl, das Leben ist ein einziger Kreislauf und das ist das Schlimme. Gut, ich komme wieder in die Gegenwart. KVR, nach diesen Kooperationsgesprächen, die dann immer als gescheitert betrachtet werden, kommt ein Zwischenbescheid per E-Mail mit wahnsinnig vielen Auflagen. Ich will ihn nicht vorlesen, ich habe ihn verteilt. Es ist unglaublich. Anschließend kommt ein schriftlicher Bescheid mit noch mehr Auflagen. So ein Bescheid hat zwischen am Anfang 20 Seiten, da liegt jetzt bei ungefähr 40 Seiten Auflagen. Aber wir sind ja nicht doof. Wir lesen uns alle Auflagen durch und wir erfüllen alle Auflagen auf den Punkt. Die Polizei, denen ich sehr danke, weil die uns wirklich gut zur Seite stehen. Die Polizei und auch das KVR bestätigen mir, sie haben ja alle Auflagen erfüllt. Da sage ich, naja, dann ist ja gut, dann lassen Sie doch 10.000 zu. Nein. Wir gehen dann den bösen Weg. Wir gehen vor Gericht. Verwaltungsgericht. Verwaltungsgerichtshof. Und abgelehnt. Warum? Letzte Woche hat man abgelehnt, weil angeblich unser Konzept nicht stimmig war. Da habe ich mich hingesetzt, habe das Konzept stimmig gemacht. Ich habe 4 Seiten verlängert, genau beschrieben, das, was ihr hier wunderbar macht, Abstand halten, die Ordner, die geschult sind. Dieses Konzept habe ich detailliert beschrieben. Das KVR interessiert das aber nicht. Das Verwaltungsgericht interessiert das nicht. Der Verwaltungsgerichtshof interessiert das nicht. Jetzt geben wir es weiter ans Bundesverfassungsgericht.
Also, gibt es die Klage oder die Beschwerde ans Bundesverfassungsgericht weiter?
Auch wenn wir heute leider nur 1.000 Teilnehmer auf der Wiesn haben. Also Oktoberfest kennt ihr ja alle, ihr wisst, was ja normalerweise los ist. Auch wenn wir nur 1.000 Teilnehmer haben, wir geben nicht auf.
Sehr schön. Hoffentlich ist dann noch nicht spät.
Da draußen stehen noch ein paar, die wollten eigentlich ganz schnell reinkommen. Sehr, sehr viele. Wir geben nicht auf. Wir werden auch nächsten Samstag wieder hier sein. Wir werden weiter an die Gerichte gehen. Und ich verspreche euch, wir werden gewinnen. Danke.
Es zieht sich ein bisschen, gell?
Ich tue einfach den nächsten ansagen. Das ist unser Michael, unser technischer Leiter. der auch mit dem Klaus die ersten Male beim KVR sich das anschauen durfte, was da so alles abgeht. Und jetzt überlasse ich ihm einfach das Wort.
Ja. Vielen Dank, Alex.
Klaus, da spricht jetzt der Friedliche Leiter. Möchtest du das hören?
Alex hat für uns...
Ja, ich denke mir, es ist repräsentativ und wegen mir ruhig.
Guck mal, mal, was das hat.
Aber du kannst auch gerne in die Interviewreihe gehen.
Ja, genau. Würde ich dann mal gerne machen.
10.000, sondern nur mit 1.000. Wie immer dieselbe Geschichte. Da hat euch ja der Klaus jetzt die ein oder andere Story dazu erzählt. Ich war oft dabei. Ich kann euch nur sagen, es ist unglaublich. So. Ich bin aus einem anderen Grund heute mal hier auf der Bühne, quasi als Unternehmer an der Stelle.
Und ich habe hier den Oliver neben mir. Der Oliver ist ein Heilpraktiker und er ist halt auch extra gekommen, um teilzunehmen. Und lieber Oliver, du hast auch ein ganz tolles T-Shirt an. Das steht nämlich von Heiko Schrank im Übrigen. Ja. Oder Schrank, gell? Pass auf. Genau. Da steht drauf: Erkennen, Erwachen und Verändern. Ein ganz tolles T-Shirt. Lieber Oliver, was hat dich hierher geführt? Und wie fühlst du dich heute? Wie fühlst du dich in der Situation, dass wir nur 1.000 Teilnehmer sind?
Hallo, hier ist der Oliver.
Also ich. 30 Zentimeter.
Okay, dann vielleicht versuchst du es lauter, ne?
Ja.
Also, wir kriegen hier schon Ärger, weil wir zu nah zusammenrücken. Es ist sehr unangenehm.
Genau, das hoffe ich, dass ihr mich trotzdem hört. Also ich bin der Oliver und ich bin deshalb hierher gekommen, weil ich es unwahrscheinlich wichtig finde, dass wir uns gemeinsam im Prinzip treffen, um...
Ist sich, glaube ich, jeder darüber bewusst, dass es sehr, sehr wenig Infizierte und noch und sehr, sehr wenig Kranke gibt. Aber
gegen diese Maßnahmen entsprechend vorzugehen, meines Erachtens völlig überzogen sind in der jetzigen Situation, denn vom gesundheitlichen Aspekt ist es überhaupt nicht gerechtfertigt, derart weitgehende Maßnahmen, die wir hier erleben, zu haben. Das Ganze ist im Prinzip wie eine große Inszenierung. Es sind keine Verhältnisse, denn der Virus an sich gibt es überhaupt nicht mehr. Es ist ein normaler Husten-Schnupfen-Virus, der schlimmer als eine Grippe ist. Wir sehen es auch entsprechend an den Zahlen, die zum Teil auch gefälscht sind und nicht der Wahrheit entsprechen, sodass hier andere Erwägungen und Dinge im Hintergrund stehen, die wahrscheinlich verfolgt werden.
Ganz genau. Wir haben hier ja das Problem, dass wir nur unbefriedigende Informationen bekommen vom Robert-Koch-Institut oder von einem Herrn Drosten. Es liegen aber weltweit ganz, ganz viele Studien vor, die natürlich etwas völlig anderes belegen. Und das dringt natürlich nicht durch die Mainstream-Presse durch. Da wird ja dann immer behauptet, dass sie sich zwar geirrt haben in ihren Berechnungen und Schätzungen, aber die wirklichen Fakten werden dann auch nicht auf den Tisch gelegt. Genau, das ist der Grund, warum wir hier alle sind, weil wir das Gefühl haben, dass wir alle belogen werden. Ne?
Absolut richtig.
Und dass uns die Wahrheit verschwiegen wird, dass das Ausmaß des, dieser Pandemie, die ja nun vermutlich noch nicht mal eine ist, dass das völlig übertrieben ist und jedes Land da jetzt willkürlich macht, was es will, ja, und ganz eigene Entscheidungen trifft. Na, und wenn es doch eine Pandemie wäre, müsste doch eigentlich jeder gleich handeln. Das ist schon längst nicht mehr der Fall. Jedes Land macht, was es will. Und wir in Deutschland und auch hier speziell in Bayern, na, haben ja immer noch... Achtung, hier wird's laut. Ja, es ist, wie gesagt, hier ein Trauerspiel, weil die Presse macht ja auch wieder, was sie will. Da würde ich gleich was dazu sagen wollen. Ich habe ja letztes Mal auch beobachtet, wie ein Kamerateam der Polizei quasi einen sogenannten Neonazi filmt. Das war ein Filmteam, die gehörten zusammen. Ich fühlte mich da sehr veräppelt. Ich habe das auch gefilmt, festgehalten, konnte es gar nicht fassen. Jetzt habe ich hier schon wieder diverse Szenarien beobachtet von Kamerateams, die eigene Leute Leute dabei haben, die interviewt werden. Das ist für mich sehr, sehr erschreckend. Das sind einfach Methoden, die haben ja mit einer Demokratie gar nichts zu tun, mit der freien Meinungsäußerung. Ja, da werden halt einfach Leute eingeschleust, die werden interviewt und dann machen die aus ihren ganzen Beiträgen und ihren quasi Filmaufnahmen, was sie wollen. Ja, und das ist schon schlimm. Deswegen ist es gut, wenn natürlich viele Leute filmen und tatsächlich festhalten, was geschieht. Das versuchen sie jetzt auch zu vermeiden, weil die lassen diese Massen, die mitdemonstrieren wollen, die lassen die gar nicht mehr hier vor, sodass gar nicht festgehalten werden kann, wie viele es sind. Ja.
Die Beruhigungspille brauche ich nicht.
Ich weiß nicht, es fühlt sich eben nicht gut an, nicht mehr gut. Also es fühlt sich immer mehr nach wirklicher Maulsperre an, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur durch eine Maske, die immer noch teilweise zu tragen ist, sondern der Mensch hat eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, sich zu präsentieren, ja, und vielleicht auch zu vielen
versammelt. Vor allem Unternehmer, Rechtsanwälte, Wirtschaftler, alle, die irgendeinen unternehmerischen Gedankengeist haben, dieses Land wieder nach vorne zu bringen und wieder neu
auf. Also er ruft jetzt natürlich die Leute aus der Wirtschaft auf, ganz, ganz wichtig. Die Juristen sind wichtig, unsere Ärzte sind wichtig, wir alle sind wichtig, ja, das ganze komplette Volk.
Danke für eure Zeit und für eure Ohren. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt. So tolle Menschen. Ich zähle euch alle dazu. Klar denken, klar artikulieren, klare Taten. Und immer friedlich bleiben. Ganz wichtig, ich habe es immer wieder gesagt, bitte friedlich bleiben.
Ja, friedlich sind nämlich alle und alle sind bereit dazu, friedlich zu sein und einfach nur ihre Meinung zu äußern. Und dann wird immer alles so dargestellt durch eingeschleuste Kamerateams, als ob hier nur Nazis wären, blöde wären und hier sind einfach völlig normale Menschen und wirklich querbeet alle Berufe. Viele Akademiker und Künstler und es ist wirklich unglaublich, was passiert, wie alles verdreht wird, alle Tatsachen verdreht werden. Sehr ernüchternd.
Die sich auch ganz gestylt haben für den heutigen Tag und genießt es. Habe ein wundervolles Stück geschrieben, selbst geschrieben, wirklich klasse. Viel Spaß dabei.
Kommt Musik, wie es aussieht?
So, ihr Lieben, ja, wir haben ein schönes Stück geschrieben und ich würde mich freuen, wenn Sie alle mitsingen beim Refrain. Den singen wir gefühlt, weiß ich nicht, 15 Mal oder so. Also das heißt, wir mögen die Freiheit selber zu sagen, ob wir einen Maulkorb in unserem Gesicht tragen.
Na, das passt ja wieder. Das Song passt ja gerade jetzt, ne?
Wir mögen die Freiheit selber zu sagen, ob wir ein Maulkorb in unserem Gesicht tragen. Die Song uns geht nicht aus Liebelei, wir drucken Agenda durch und ihr habt's vor frei. Wir nehmen die Freiheit selber zu sagen, ob wir ein Maulkorb in unserem Gesicht tragen. Wenn alle Angst haben, dann gehen es mit Dinge und Obrigkeit kann uns dann viel besser länger. Wir haben die Freiheit selber zu sagen, ob wir ein Maulkorb in unserem Gesicht tragen. Ja, wenn
wir lachen gerade. Gell, wir wundern uns gerade. Ja, es ist ein Trauerspiel, so kann man das bezeichnen. Ne? Es ist wirklich im Verhältnis, wir hatten ja vor 3 Wochen die erste Demo hier auf der Theresienwiese und da waren tausende Leute und es war eine Emotion, es war eine friedliche, wie soll man es beschreiben, es fühlte sich schon so nach Durchbruch an und man hat es im Keim erstickt, einfach die nächsten Wochen, die darauf folgenden Wochen, behördlich, ne, und auch von unserem Herrn Söder so befohlen. Und ja, wie damit umgehen. Ich glaube, der beste Ansatz ist, dass wir hier in München vor allen Dingen, und egal mit wem man spricht, mittlerweile gibt es ja, wenn man durch die Gegend läuft, jeder zweite, dritte ist ja schon ein sogenannter Wissender. Ja. Weitermachen, ja. Und keiner ist ja gewaltbereit, sonst wäre es ja alles ganz anders. Ne? Sonst würden die ja hier die Barrikaden durchstürmen. Aber das ist ja, jeder ist hier friedlich und das ist das Unfaire. Jeder will sich einfach nur friedlich hinstellen, ja, und möchte einfach sagen, was er denkt. Oder auch meinetwegen das schriftlich hochhalten auf einem Schild, sodass es die Welt sieht, dass es alle sehen. Und das wird verhindert. Ja. Und wie gesagt, stattdessen wird halt so getan, als wären hier nur Wilde und Gewaltbereite. Also wir sind der beste Beweis hier, alle sind friedlich. Und selbst wenn jetzt die 1000 ausgetauscht werden würden durch andere 1000, die da draußen stehen, dann hätten wir wieder 1000, die hier sitzen und einfach nur Demokratie wollen, Freiheit wollen, Meinungsfreiheit wollen, Selbstbestimmung möchten und über ihren eigenen Körper bestimmen wollen. Und keiner will jetzt mit einer Zwangsimpfung konfrontiert werden. Keiner möchte weiterhin ein Seuchenschutzgesetz, das auch die körperliche Unversehrtheit nicht mehr gewährleisten kann. Ja, weil solange dieses Seuchenschutzgesetz aktiv ist, hat das Militär das Recht, zwangs zu impfen, und das sind alles Dinge, die weiß mittlerweile jeder. Das weiß nur jemand nicht, der die Mainstream-Nachrichten liest, der den Fernseher anschaltet. Der weiß das alles nicht, ja. Die einzigen, die Gesetzestexte lesen und die sich wirklich mit all diesen wichtigen Dingen beschäftigen, das sind die Menschen, die dann eben sich hinstellen und demonstrieren. Das sind also eigentlich die, die das Gleiche wissen, was alle Politiker wissen. Und das sind eben nicht irgendwelche, die nichts wissen oder sich irgendetwas an den Haaren herbeiziehen. Und das ist genau der Punkt. Ja?
Ja, der Herr Söder hat ja gesagt, liebe Bettina, solange es das Wort Corona gibt, wird es auch die Maskenpflicht geben für München, Bayern.
Ja, das ist eine harte Nummer, sowas zu sagen, einfach mal so lapidar zu sagen. Wir wollen auch gar nicht wissen, wie viel Geld Söder eigentlich einkassiert für das, dass er wagt, so etwas zu sagen. Es wird dabei überhaupt nicht bedacht, wie viele Kinder jetzt in den Schulen ihre Masken tragen und auf irgendwelchen Punkten stehen müssen, so wie hier, wir hier auf der Demo. Die müssen dann auf Punkten stehen im Schulhof. Also sie werden komplett ihrer natürlichen Bewegungsfreiheit und ihres ganzen natürlichen Seins beraubt. Genauso wie unsere Alten, wo also die Auflagen ja sind, dass man sie nur mit Termin besuchen darf. Ja, ich war jetzt vor ein paar Tagen bei meiner Oma. Da ist eine Scheibe dazwischen. Ja, wir dürfen uns nicht umarmen, wir müssen Masken tragen. Meine Oma ist 95. Wenn meine Oma jetzt stirbt, weil sie ja nun mal 95 ist, dann kann ich sie auch nicht in den Tod begleiten. Es ist nicht erlaubt. Das Seuchenschutzgesetz und die ganze Situation erlaubt nicht, dass ich meine Oma noch besuche und ihr vielleicht im Sterbeprozess beistehe. Und wenn der Herr Söder meint, das wäre jetzt alles so lang und würde jetzt alles so lang aufrechterhalten werden, bis wir oder solange wir Corona haben. Corona gibt es seit 20 Jahren, das ist ein Virenstamm. Wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es gar keine Viren gibt, dazu hätte ich jetzt ganz gerne meine Freundin und Ärztin und Molekularbiologin hier gehabt, weil am Ende gibt es noch nicht mal Viren. Aber lassen wir das Thema, das verstehen jetzt die allerwenigsten, das ist eine völlige Überforderung für die meisten Menschen. Aber wenn wir schon mal da ansetzen, zu sagen, dass dieser Coronavirus ja nicht schlimmer ist als eine Grippe, und das ist mittlerweile einfach bekannt, ja, dann hätten wir da schon mal einen Punkt. Und wie gesagt, die Politiker und auch der Herr Söder meint, er kann da jetzt so seinen eigenen Weg gehen.
Laden wir doch Herrn Söder am 6. Juni bei Okitok ein, wo wir den Corona-Gruß geben, internationale Runde, die Sanktionen, wie unterschiedlich die Welt bei Corona die Sanktionen empfunden haben. Und dort präsentieren wir Menschen aus der ganzen Welt Und Herr Söder, vielleicht rochen es da mal zu und dann vielleicht mal ein bisschen Hausverstand. Dankeschön.
Ja, genau, der Herr Söder, der wäre noch gut am 6., aber ich glaube nicht, dass er teilnehmen wird. Und ja, genau. Also diese Unterschiedlichkeit, wie das jetzt gehandhabt wird, nach Gutdünken, nach Willkür, je nachdem, welche Vor- und Nachteile man hat. Wirtschaftlich hat man ja kaum mehr Vorteile von politischer Seite, weil es ist ja so, dass hier viele Restaurants und Kneipen mittlerweile wirklich zumachen müssen. Also sie bekommen auch ihre Hilfen nicht, die versprochen wurden. Also es sind nur Verluste zu verzeichnen. Deswegen wird wahrscheinlich oder wird halt einfach oder muss man mutmaßen, dass da ganz andere Gelder fließen, ja, weil die Wirtschaft gibt es nicht mehr her, zumindest nicht in Bayern. Genau. Wir können ja mal wieder hören, was hier gesprochen wird.
Hat verstärkt auf Isolation der Menschen gesetzt. China war sehr schnell am Start mit einer Tracking-App, mit einem Ampelsystem, rot-grün. Da sagt ihnen ihr Mobile Phone, sagt ihnen, wann sie gehen dürfen und wann nicht. Und diese App, die beginnt in China bereits an ihrer Wohnungstür. Wollen wir das hier auch so haben? Unsere Politik, die war sehr schnell am Start damit, das chinesische System zu kopieren und hat in Europa auch auf Isolation gesetzt. Wir haben von heute auf morgen erlebt, dass wir in Europa wieder Grenzen hatten, wenn wir es in Deutschland erlebt, dass wir von heute auf morgen Grenzen zwischen den Bundesländern hatten. Unsere Politik war sehr schnell, diese Isolationspolitik zu kopieren. Aber heute haben wir im Gegensatz zum Mittelalter ein viel effektiveres Mittel zur Bekämpfung einer Pandemie, nämlich Information, Aufklärung. Die Information und die Aufklärung ist jetzt auf den mündigen Bürger. Der Bürger entscheidet, ob er vor die Tür
jawohl, sag's.
Oder ob er zu Hause bleibt.
Ja, ja. So ist es.
Andere Systeme setzen auf die Isolation, die vielleicht auch gegen die Pandemie wirken kann. Aber dieses System geht davon aus, dass es keinen mündigen Bürger gibt.
Ja.
Da heißt, sie gehen vor die Tür, sie gehen nicht vor die Tür und wir schreiben es ihnen vor. Ich denke, wir sollten diesen Wettbewerb der Systeme hier annehmen. Auf der einen Seite das System der Isolation, auf der anderen Seite das System der Information. Und da bin ich der Meinung, sollten wir in Europa ein Leuchtturm der freiheitlichen Gesellschaft sein, der Rechtsstaatlichkeit. Und uns ganz deutlich abgrenzen von dem System, das auf Isolation setzt. Und nicht, weil wir die Gefährlichkeit des Coronavirus leugnen, sind wir hier, sondern weil es genau um diesen Kern der Angelegenheit geht. Das ist der Grund, warum Sie heute hier sind, weil es um die Freiheit geht.
Bravo! Bravo!
Für die juristischen Themen. Juristisch geht es in unserem Verfahren schlichtweg um eine Abwägungsfrage. Wir beurteilen diese Abwägungsfrage derzeit anders als die Behörden und wir werden das nächste Woche vor das Bundesverfassungsgericht bringen und warten, was das Verfassungsgericht dazu sagt. Ich konnte es aber unlängst ohnehin öffentlich sagen, die Zeit ist auf Ihrer Seite. Also je länger dieser Lockdown dauert, umso schwerer wiegt die Beweislast für die Behörden auf der anderen Seite nachzuweisen, dass es nach wie vor gerechtfertigt ist, die Grundrechte derart im Kernbereich einzuschränken. Lassen Sie eine Zeit, wir werden hier nicht aufgeben. Danke.
Vielen Dank. Also er hat ein bisschen kurz über die ganze Geschichte geredet, die eigentlich mit dem Rechtsanwalt zu tun hat, weil ihm das wahrscheinlich auch sehr bewegtes Thema und musste natürlich auch sich selbst Luft machen. Und Gott sei Dank sind wir hier alle in friedlicher Absicht, um uns allen zu zeigen, dass nicht nur wir alleine da sind, vereinzelt als Menschen, die das Ganze, sagen wir mal, weiteren Blick sehen. Und deswegen würde ich jetzt auch ganz gleich gerne weitergehen und den Matthias Kühnlen euch vorstellen, ein Arzt, Neurologe, der die ganze Geschichte mal von einer ganz anderen
Seite. Ihr hört es gut, jetzt kommt ein Neurologe, ein Arzt und kommt zu Wort.
Ja, ich habe dich lauter gestellt auf meinem System, liebe Hörer. Es wird auch in der Live-Übertragung ein bisschen leise sein. Die Aufnahme ist sehr gut nachher zu hören. Viel Freude.
Ich wurde vorletzten Samstag, wie auch heute, gebeten, meine Überlegungen zum Thema Corona-Krise vorzutragen und das tue ich sehr gerne. Ich bin kein Corona-Leugner, aber ich stelle Fragen und solche Fragen sind wichtig in der jetzigen Zeit. Die Gesellschaft ist aufgrund der Angst wohl gar nicht mehr in der Lage, die Situation objektiv zu erfassen und sinnvoll abzuwägen. Ein regelrechter Selbstzerstörungsmechanismus, der die ganze Welt erfasst hat. Die Konsequenzen der Krise zu bedenken, das ist längst überfällig. Schon vor 2000 Jahren beschrieben die Römer diese Gefahr. Damals hieß es auf Latein, quid quid agis prudenta agas et respice finem. Auf Deutsch, was immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende. Die Bild-Zeitung titelte, die Corona-Angst zerstört unser Gesundheitssystem. Infolge der Corona-Krise wurden in den Krankenhäusern in Deutschland in den letzten 2 Monaten rund 1,6 Millionen weniger Behandlungen durchgeführt als üblich. Ein Rückgang von Patienten um rund 50% im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen. Hunderttausende Operationen wurden verschoben, weil große Bettenkontingente für Corona-Patienten freigehalten wurden, obwohl nur wenige Corona-Patienten kamen und so gut wie keine neuen kommen. Kliniken melden Kurzarbeit an, Arztpraxen haben leere Wartezimmer und befinden sich in existenziellen Nöten. Es gibt zunehmend Patienten mit verschleppten Erkrankungen, die möglicherweise nicht mehr korrigierbar sind und deren Heilungschancen sinken. Ein Beispiel. Krankenhäuser registrieren weniger Herzinfarkte. Patienten mit akuten Herzbeschwerden suchen seltener Notaufnahmen auf, weil sie Angst vor Corona haben. Wenn akute Herzinfarkte nicht zeitnah und adäquat behandelt werden, sterben die Menschen oder es können in Zukunft schwere Folgekomplikationen wie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen oder Herzinsuffizienzen entstehen. Das birgt große Gefahren für die Patienten. Ein weiteres Beispiel. Patienten mit Tumorerkrankungen erhalten selbst bei fortgeschrittenem Krankheitsbild Nachsorgetermine erst in einigen Monaten und werden diese Termine dann in vielen Fällen gar nicht mehr erleben. Kinderärzte häuslicher Gewalt, von schweren Kindsmisshandlungen, von Schütteltraumata und Knochenbrüchen, von den psychischen Schäden bei den Jüngsten unserer Gesellschaft gar nicht zu sprechen. Es ist zu befürchten, dass es zu zunehmendem Alkohol- und Drogenmissbrauch und zu einer steigenden Suizidrate kommen wird. Einen wichtigen Überblick über den Erkrankungsverlauf liefert das DIFI-Intensivregister. Das ist die Organisation, die die Verfügbarkeit und die Belegung von Intensivbetten für Deutschland täglich publiziert. Insgesamt gibt es in Deutschland über 32.500 Intensivbetten. Vor 6 Wochen waren Maximum 10% der Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt. Aktuell sind es nur noch 2%. 2% bzw. 757 intensivpflichtige Corona-Patienten bei 83 Millionen Bundesbürgern. Die Politik, die WHO und die Wirtschaft stimmen uns nun auf eine Impfung ein.
Es kommt gerade wieder so ein Sturm, oder Klaus?
Ja, es ist noch zu verstehen.
Bereits jetzt weltweit publizierten Studien und Einschätzungen erfahrener Wissenschaftler zu analysieren. Diese Studien ergeben beeindruckende Einsichten in die Frage, wo wir aktuell stehen. Professor Yitzhak Ben Israel von der Universität Tel Aviv konnte zeigen, dass die Erkrankungszahl in jedem Land stark bis zum 40. Tag ansteigt, um dann steil abzufallen. Nach 8 Wochen ist sie dann am Abklingen, völlig unabhängig von den getroffenen Schutzmaßnahmen. Das entspricht auch den vorliegenden Untersuchungen der ETH Zürich, von JP Morgan oder sogar des Robert-Koch-Instituts selbst. Die zeigen, dass die Infektion in Europa ab der 3. Märzwoche am Abklingen ist, also noch vor dem Lockdown. Die neuesten Zahlen bestätigen die These, dass wir es auch in diesem Jahr mit einer Winterepidemie zu tun hatten, die im April auslief und somit beendet ist. In einigen Ländern hat sie mehr Opfer gefordert als die Influenza 2018 und in anderen weniger, wie zum Beispiel in Deutschland. Diese Situation hatten wir auch schon 2018, als es in einigen Ländern wie in Deutschland besonders viele Opfer gab und in anderen dafür weniger. Der Nobelpreisträger Michael Levitt von der Stanford University meint, der Lockdown sei eine falsche Strategie gewesen. Man hätte lieber die Risikogruppen professionell schützen sollen. Der Lockdown wird deutlich mehr Schaden anrichten, als es jemals im Potenzial von Corona lag. Soll es künftig in der Wintersaison Standard werden, dass wir uns als Gesellschaft verbarrikadieren, dass wir gesunde Menschen in Quarantäne schicken, dass wir Mundschutz tragen, Distanzregeln befolgen und auf eine angeblich rettende Impfung warten, wenn wieder eine Infektionswelle kommt. Das wäre das Ende unserer freiheitlichen Demokratie und der Beginn einer Notverordnungsgesellschaft. Was passiert, wenn in diesem Land ein Immunitätsausweis eingeführt wird, obwohl sich heute schon viele Mediziner nicht nur aus ethischen, sondern auch aus medizinischen Gründen dagegen aussprechen? Der Immunitätsausweis ist aus mehreren Gründen fatal und führt letztlich zur Spaltung der Gesellschaft. Viele Menschen werden die einmal erworbene Immunität für eine Infektionskrankheit wieder verlieren und wiegen sich dann in falscher Sicherheit.
Darf ich mir hier einen Platz suchen?
Es können aber auch Antikörper nachweisen.
Ich gehe ein bisschen näher hin.
Was bei den aktuellen Corona-Tests der Fall ist. Geradezu absurd wirkt die Aussage des Bundesgesundheitsministers, man würde mit einem Immunitätsausweis diejenigen belohnen, die sich anstecken, weil sie sich nicht an die Abstandsregeln halten, und diejenigen bestrafen, die auf sich und andere aufpassen. Auf so eine Argumentationsführung muss man erst einmal kommen. Das steht im Widerspruch zu jedem Infektionsgeschehen, verwechselt Ursache und Wirkung, und führt indirekt zu einem Impfzwang.
Jetzt kommt eine Parole, Spahn muss weg. Da mache ich jetzt schon ein bisschen mit. Also das Spahn muss weg, das ist eh klar, oder? Weil, wie gesagt, kein Mensch will eine Zwangsimpfung. Und die, die es wollen, die können sich impfen lassen. Aber es muss eine Freiwilligkeit bleiben, das ist ganz klar. So weit darf es nicht kommen. Also zu einer Zwangsimpfung darf es nicht kommen. Ja, weil er sagt ja, wir verlieren dadurch wirklich alle Rechte, die wir als Mensch haben. Ne?
Na, alles gut. Ruhig gut.
Sollen sich
ist noch da, Klaus?
Menschen, bei denen eine
Corona-Infektion 90% der
Fälle ohne oder mit nur geringen Symptomen verläuft, einem unnötigen Impfrisiko aussetzen? Nach offizieller Verlautbarung besteht zwar keine Impfpflicht, aber man würde ohne einen Immunitätsausweis zum Bürger zweiter Klasse degradiert. Ein Bürger, der von Teilen des gesellschaftlichen Lebens, von Reisen und von Veranstaltungen ausgeschlossen bleibt. Der Artikel 1 des Grundgesetzes müsste entsprechend umformuliert werden. Die Würde des Menschen ist unantastbar, vorausgesetzt, es besteht eine Immunität. Nach übereinstimmender Einschätzung von vielen Experten gibt es in Deutschland bis heute keine Übersterblichkeit durch Coronavirus. Was die Frage nach der Verhältnismäßigkeit aller durchgeführten Entscheidungen und Maßnahmen aufwirft. Betrachtet man die Zahl von 8.500 offiziellen Corona-Toten bis zum heutigen Tag in Deutschland, so muss man kein großer Mathematiker sein, um zu erkennen, dass die vom Statistischen Bundesamt postulierte Übersterblichkeit andere Ursachen haben muss. Nach einhelliger Meinung von Experten ist nicht auszuschließen, dass es sich hier um Tote durch Kollateralschäden aufgrund des Lockdowns handelt. Entsprechend konsequent ist das Statement von Virologen Christian Drosten, der vor zwei Tagen im Tagesspiegel, überraschend verkündet, dass es keine zweite Infektionswelle geben werde. Auch glaube er so langsam, dass es eine Chance gebe, ohne Impfung glimpflich in Herbst und Winter zu kommen. Das sind doch mal sehr erfreuliche Nachrichten, Herr Drosten. Wir nehmen Sie beim Wort.
Aber morgen sagt er wieder was anderes, unser Herr Drosten. Ne?
Jetzt hat das jahrhundertschwere Wettrennen um die Entwicklung eines Impfstoffs begonnen. Viele Firmen wittern das ganz große Geschäft. Man geht dazu über, immer mehr Corona-Tests durchzuführen. Geradezu unmenschlich sind die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Die von Politikern lautstark geforderten Testungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen, wo alten, vielfach dementen Menschen mit den Wattestäbchen und Nasen und Rachen regelmäßig Abstriche genommen werden sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner mit dieser Vorgehensweise einverstanden wäre, könnte er sich noch äußern. Das ist ein unwürdiger Zwang und setzt zusätzliche Traumata. Alte Menschen müssen allein sterben, ohne Begleitung durch ihre Angehörigen, weil ein Kontakt verboten ist. Auch die Mundschutzverordnung muss aufgehoben werden. Alte Menschen, Menschen mit Hörgeräten, Brillenträger, Behinderte, Gebärende, Verkäufer, Bedienungspersonal, ja die gesamte Bevölkerung ab 6 Jahren, die diesen Lappen tragen müssen, was für eine Zumutung. Die Sauerstoffzufuhr wird reduziert. Die Feuchtigkeit der Atemluft ist ein idealer Nährboden für Bakterien und Pilze. Selbst Herr Drosten äußert sich in einem Interview bei Radio Berlin Brandenburg am 20.01.2020 kritisch und meint, dass der Mundschutz keine adäquate Maßnahme sei, um die Virenverbreitung effizient zu unterdrücken. Diese Krise erinnert mich in fataler Weise an die Schweinegrippe im Jahr 2009, wo letztlich die gleiche Hysterie die Welt eroberte. Selbst als alle Experten, Epidemiologen, Statistiker und Ärzte klar war, dass das Potenzial der Schweinegrippe überschätzt wurde und die Krise längst vorüber war, hielten die Politiker und die WHO noch monatelang an den Restriktionen fest. Deutschland kaufte damals im Wert von Hunderten von Millionen Euro Impfstoffe, um diese dann am Ende zum größten Teil ungenutzt für wiederum teures Geld zu vernichten. Was immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende. Tausende Firmen und Gaststätten stehen vor dem Aus. Der angerichtete Schaden ist materiell und ideell schier unermesslich. Gestandene Unternehmer werden zu Almosenempfängern degradiert, die den Staat um finanzielle Hilfe anbetteln müssen, um wirtschaftlich zu überleben. Jahrzehnte bestehende, vorbildlich geführte Familienbetriebe werden vernichtet. Aufgrund von drohendem Arbeitsplatzverlust sinkt der Konsum und die Nachfrage, eine regelrechte Abwärtsspirale. Seien wir achtsam, dass wir uns den Selbstzerstörungsmechanismus vom Leibe halten. Denn das Phantom der Angst zerstört unsere Seelen und unsere Körper mit verheerenden Konsequenzen. Die Menschen haben ein Recht auf Hoffnung, auf Lebensfreude und auf Perspektiven. Sie möchten nicht länger durch Angst und Panikschnüren kleingehalten werden und brauchen dies angesichts der Datenlage auch nicht. Vom Schriftsteller Max Frisch stammt das Zitat: Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Dieser produktive Zustand ist die Chance, die sich für uns als Gesellschaft jetzt bietet. Nützen wir die Erfahrungen aus der Corona-Krise für Transformation, für Wandel und Wechsel, für eine bessere Zukunft. Ich wünsche mir mehr Ethik und weniger Lobbyismus in der Medizin, insbesondere auch in der WHO. Wenn das Budget der WHO zu mehr als 75% von privaten Stiftungen und Pharmaunternehmen abhängt, kann die Ethik gegen die ökonomischen Interessen nicht bestehen. Ich wünsche mir mehr kritische Meinungsvielfalt in den Medien mit einem Verzicht auf Verunglimpfungen von anerkannten Wissenschaftlern. Ich wünsche mir in der Politik einen größeren Debattenraum, damit sich unser Staat der Demokratie überhaupt als würdig erweist.
Klaus?
Weg von der Alternative.
Ja, bin da.
Ich würde ganz gerne hier mal was drehen, weil hier sind die Kamerateams, von denen ich ja schon erzählt habe. Ich würde das ganz gerne mal festhalten, weil das geht einfach zu weit. Ich drehe mal kurz hier nebenher. Ne? Aber warte mal, ihr könnt euch schon... Das alles müsste gehen nebenher. Ich sag nur, wenn ich jetzt... Das nervt einfach, das zu sehen, weil ich sehe sowas halt, ja. Die haben sie alle angezogen wie Neonazis, die stehen da, werden interviewt und erzählen nur Müll. Ich reg mich über sowas halt auf. Ich könnte es jetzt so schön filmen hier nebenher, aber warte mal. Unglaublich, es ist einfach unglaublich, was die für eine Show abziehen hier.
Politiker, die für das Amt, das sie bekleiden, Kraft ihrer Ausbildung tatsächlich qualifiziert sind. Mehr Ehrfurcht vor dem Leben und mehr Glauben an die Selbstbestimmtheit des Menschen. Wir sind mündige Bürger, die sich die Mündigkeit nicht durch einen Mund nehmen lassen. Alles entscheidende Frage.
Ja, jetzt machen Sie wieder Show dazu. Ich kämpfe gerade.
Soll ein Staat überhaupt mit solch drakonischen Maßnahmen einschreiten, die Grundrechte außer Kraft setzen und per Notverordnung regieren?
Nein!
Muss Freiheit geopfert werden, um dadurch Sicherheit zu gewinnen?
Nein!
Oder anders gefragt, kann man Sicherheit gewinnen, indem man Freiheit opfert?
Nein!
Von Benjamin Franklin, dem US-amerikanischen Staatsmann und Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert, stammt das folgende Zitat. Wer bereit ist, Freiheit zu opfern, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder das eine noch das andere, und wird am Ende beides verlieren. Für mich steht fest, Infektionskrankheiten werden jedes Jahr wiederkehren. Wenn wir künftig diese neue Strategie mit Lockdown, Abstandsregeln, Mundschutz und Warten auf den rettenden Impfstoff durchführen, dann werden wir als Bevölkerung beides verlieren, Freiheit und Sicherheit. Deshalb appelliere ich an die Politiker, heben Sie die Notverordnungen und die Sonderermächtigungen mit sofortiger Wirkung auf, bevor der Schaden noch größer wird. Bleiben wir also wachsam. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Matthias. Eine sehr, sehr schöne Rede. Vielen Dank. Jetzt würde ich gleich mal als Nächsten den Josef auf die Bühne bitten. Das ist einer von uns 15 Menschen, der auch gleich am Anfang dabei war und ist ein Arzt. Und ach, ich werde von hinten, ihr sollt alle spenden. Also bitte spendet, spendet, spendet. Wir wollen natürlich nächstes Wochenende bzw. am Samstag wieder machen und dann wieder und wieder. Und vielleicht schaffen wir das diesmal auch beim Verfassungsgericht und kriegen unsere 10.000. Und dann hoffe ich, ist dieser ganze Platz voll. Und man wird mal noch mehr zeigen. Hier, alle. Und draußen sind ganz, ganz viele. Hört ihr mich? Schaut auf die Arbeit. Vielen, vielen Dank.
So, jetzt ist die Bettina wohl am Filmen, so dass wir sie nicht mehr hören. Oder sie hat eine Flugstunde. Bettina, hörst du mich noch?
Hörst du mich?
Ja, du bist wieder da.
Okay, ich kann also nicht filmen. Ich habe es gerade versucht. Ich kann nicht filmen, weil ihr mich da nicht mehr hört. Es ist so, ich wollte da halt die Szenerie hier filmen. Die drehen jetzt gerade wieder einen Film, wo sie so tun, als wären hier Nazis. Die stehen da, das ist ein Filmteam. Es macht mich fassungslos. Ich werde hier jetzt mit Sicherheit auch gleich weg.
Bettina, entschuldige, ja? Dann machen wir eine Musikpause und du machst mal deine Aufgabe als Journalistin.
Das mal, gell? Okay.
Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön, Bettina, und ich setze dich wieder zu Tünde runter und sag okay. Danke. So, und wir werden jetzt hier zwei Lieder einspielen. Und ja, das ist ein guter Song. Der Earth Song von Michael Jackson, ich glaube, der ist so wichtig wie nie zuvor. Musik ab. Ja, Musik ab, wenn ich natürlich nicht die Fehler mache. So, Player frei und dann bekommt ihr den Earth Song von Michael Jackson. So, aber jetzt.
Did you ever stop to notice? house. This crying earth as we make sure.
Ja, und dann melden wir uns zurück. Nach dem Earth Song von Michael Jackson geht's jetzt direkt wieder auf die Wiesen, wo unsere Bettina Maria Gozzola ist, und sie hat sicherlich neue Impression und sagt, dein Mikrofon, Bettina.
Ja, was ist das Problem?
Hallo Klaus. Ja, wir waren doch ich habe hier kurz mal gedreht, aber es macht mich ein bisschen fassungslos, was ich da gedreht habe, aber egal.
Dass wir alle Corona-Test Blödsinn.
Hier ist einer auf
was
der Bühne,
der Mensch ist postmortal, vom Gerichtsmediziner.
Ihr könnt ja zuhören.
War, getestet worden, war positiv, und das hat eine Welle ausgelöst, sowohl in seiner Familie, bei seiner Witwe, die noch schwanger war und Kinder erwartet, ja, und in der Firma selber, haben wir alles nicht nötig. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ciao.
Ja, wie gesagt, das sind hier Filmteams, die gehören alle zusammen. Das sind scheinbare Polizisten und das sind scheinbare Neonazis, die unterhalten sich, da wird gedreht. Es ist eine Verarschung, eine Inszenierung, kann man sich nicht vorstellen. Aber nun gut. Schauen wir mal, was die Dame zu sagen hat.
Und er ist nicht vorbereitet, aber er hat alles im Kopf.
Check, check. Erstmal ein herzliches Willkommen hier auf der Theresienwiese. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ich möchte einfach mal frei aus dem Bauch rausreden. Ich bin Verschwörungstheoretiker seit 2010. Ich bin DJ vom Hauptberuf und kenne mich ein bisschen aus in der Veranstaltungsbranche und habe hier das ein bisschen beobachtet und sehe einfach, wie die Polizisten auf Pferden und keine Ahnung, Sicherheitsabstände und hast du nicht gesehen. Also ich würde behaupten, ich bin auf der Love Parade, aber wir sind nur 1000 Leute. Diese Sicherheitsmaßnahmen sind maßlos übertrieben. Ich frage mal die Polizisten an der Stelle, gab es solche Sicherheitsmaßnahmen bei Friday for Future auch? Wie viele Leute waren denn auf der Friday for Future? 30.000? Da ging's, oder? Komisch. Aber wenn wir hier für unsere Freiheit demonstrieren wollen, schaffen wir nicht einmal 10.000. Das Traurige ist, wir sind keine Einheit mehr. Es herrscht nur noch Spaltung, wo es nur geht, wie es nur geht. Rechts, links, oben, unten, hast du nicht gesehen. Wenn wir hier, wie soll ich sagen, wir schaffen es 50.000 Menschen für ein Fußballspiel zusammenzutrommeln, aber schaffen es nicht, 80 Millionen unsere Freiheit zu bekommen.
Vielen Dank. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir machen ein bisschen Musik und Tunschei. Und Verschwörung, was ist Verschwörung? Wir haben alle unsere Meinung und Meinungen haben verschiedene Wahrheiten und deswegen sollten wir immer alle Wahrheiten, die wir haben, miteinander scheren, also miteinander teilen, damit wir zu einer halbwegs normalen Wahrheit kommen.
Liebe Bettina, auch der Marius Müllers Westernhagen ist so gut. Du hast leichte Aussetzer, vielleicht magst du nochmal dich neu connecten.
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Ich höre immer wieder ein paar Aussetzer von deinem Netz aus. Vielleicht magst du dich nochmal neu einloggen.
Einloggen, warte mal kurz, Sekunde.
Ja, und dann wird es gleich besser.
Bin ich stark, einmal aus. Jetzt wird wieder gewunken. Jetzt pass auf, es dreht sich die Gruppe hier. Die 1000 Menschen drehen sich jetzt wieder ein paar Leute, die da noch stehen, außerhalb des Geländes. Das ist ja beim ersten Mal hier auf der Theresienwiese standen, aber viele tausend. Jetzt sind es nicht mehr so viele. Jetzt sind es noch ein paar hundert hier außerhalb. Naja, und jetzt wird sich gegenseitig gewunken.
Kannst du noch mal einen neuen Kontakt machen zum OKTalk-Surfer?
Was sagst du?
Bitte einmal auslocken und einloggen, deine Verbindung ist im Moment schlecht.
Okay.
Ja, dann singen wir doch auf OKTalk weiter. Freiheit, Freiheit. Ja, genau, und darum geht's. Marius Müller-Westernhagen und da ist die Bettina wieder.
Genau. Ja, das Lied wird jetzt gespielt, ne? Und alle tanzen hier.
Freiheit, oh Freiheit, ist das einzige, was zählt. So kommt jetzt mal das Süße.
Freiheit, Freiheit.
Das ist das einzige, was zählt.
Der Josef hat euch vorher erzählt von den etwas älteren Herrschaften. Und hier haben wir auch zwei etwas ältere Herrschaften, Ü70, die absolute Gruppe, die wir haben ja hier auch noch einige, die zu dieser Gruppe gehören, die dann sehr in dieser gefährdeten Gruppe, genau, gefährdeten Gruppe, Entschuldigung. So, hier haben wir die Luise und den Michael. Ja, hallo. Also, ihr müsst entschuldigen, ich bin ein bisschen nervös. Ich mache es heute. Danke. Ja, ich habe es nicht träumen lassen, dass ich hier auf meine alten Tage jetzt noch hier auf der Bühne stehen werde und für unser Grundgesetz einstehen. Danke. Also ich bin weder rechts, noch bin ich links, noch bin ich in der Mitte. Mein Name ist Luise Behrmann. Ich bin 71 Jahre. Ich bin Mutter. Ich habe 3 Kinder zur Welt gebracht. Danke. Ich bin Rentnerin und arbeite noch Teilzeit als Unternehmensberaterin. Mit meinen 71 Jahren zähle ich zu dieser, wie heißt es jetzt doch seit 9 Wochen? Risikogruppe. Es gibt nun tatsächlich einen Maßnahmenkatalog für Risikogruppe, wie Sie es nennen. Was bedeutet das? Es soll bedeuten, dass diese Maßnahmen überwiegend dafür gedacht sind, mich und andere Rentner zu retten. Aber wollen wir Rentner das? Eben. Möchten wir unter solchen Bedingungen gerettet alt werden? Wollen wir Verzicht auf Liebe, Umarmungen, Nähe? Nein, nein. Natürlich war ich anfänglich etwas verunsichert und habe Maßnahmen getroffen, meine Gesundheit zu sichern. Ich habe vorsichtshalber auf Regeln geachtet. Gesundheit ist wichtig. Und die Gefahr konnte ich ja nicht einschätzen. Als Unternehmensberaterin wusste ich, dass es große Schäden für die Wirtschaft bringen wird. Für meine Kunden war es sehr traurig. Aber ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, welchen Preis diese Rettung persönlich für mich haben wird. Und dass wir unsere Freiheit so gründlich verlieren, die Grundrechte ausgehebelt werden, das konnte ich mir vor 9 Wochen nicht in meinen kühnsten Träumen vorstellen. Das habe ich nicht erwartet. Auswirkungen dieser scheinbaren Rettung am eigenen Leib zu spüren bekommen habe. Ich wollte, wie gewohnt, meine Tochter besuchen, die nur ein paar Minuten von mir entfernt wohnt. Ich wollte ihr eine selbstgemachte Hühnersuppe bringen, gutes Quellwasser, welches sie immer über uns bestellt, weil sie tagsüber arbeitet. Ich bemerkte schon am Telefon, irgendwie wollte sie nicht, dass ich sie besuche. Sie kommt bei mir vorbei, sagt sie, und holt es ab. War schon ein bisschen ungewöhnlich. Dann kam sie, sie wirkte gehetzt und nervös. Ich fragte sie ja geradeaus, weil wir ein sehr gutes Mutter-Tochter-Verhältnis haben, was denn los sei. Dann drückte sie mit der Sprache heraus und sagte, dass ihr Freund nicht wollen würde, dass sie uns besucht,
weil wir, ihre Eltern, zur sogenannten Risikogruppe gehören und sie mich anstecken könnte. Boah, und das möchten Sie und Ihr Freund auf keinen Fall. Und er hätte auch Angst, von den Nachbarn angezeigt zu werden, wenn ich sie besuche. Boah, ich dachte, bin ich jetzt im verkehrten Film? Oder ist das ein schlechter Traum?
Ihr hört alles gut?
Wunderbar.
Okay.
Ein Staat, der meinen Kindern die Schuld an meinem Tod in die Schuhe schieben möchte, nur weil sie mich anstecken könnten, handelt gedankenlos und unverantwortlich. Und bringt uns ältere Menschen in höchste Not. Das will ich nicht. Nicht für mich, nicht für meine Kinder und nicht für meine Freunde. Mein Leben war bisher schön. Ich habe eine wunderbare Familie und viele gute Freunde. Ich habe keine Angst vor Ansteckung. Aber Kinder in Angst und Schrecken zu versetzen, nein! Unsere Regierung. Sie spaltet Familien. Jeder von uns kennt Familien, wo jetzt im Moment das genau geschieht. Gebärende Mütter müssen Masken tragen. Während das Kind auf die Welt kommt, wer Kinder auf die Welt gebracht hat, der weiß, was es bedeutet, ein Kind auf die Welt zu bringen und dann eine Maske auf der Nase und auf dem Mund. Das ist, ich weiß nicht, das, was das ist. Was sind das für Menschen, die das erwarten? Kinder dürfen nicht ihre sterbenden Eltern besuchen. Das ist es, was mir Angst macht. Stehe ich heute hier. Damit ich meine Kinder, meine Freunde und alle Menschen für immer und ich meine für immer in Freiheit leben können. Dass Sie da sind. Kommen Sie wieder. Klären Sie auf. Bringen Sie Ihre Freunde mit. Stehen Sie für unser Grundgesetz auf. Danke.
Ja, also ich gehöre auch zu der älteren Bevölkerung. Ich bin 73 und, nein, noch nicht ganz, in 3 Monaten bin ich. Und ich komme aus dem Wald, also nicht von der Stadt. Für die, die das nicht wissen, der Wald ist der bayerische Wald. Wir sind vom Wald daheim, genau. Ich gehe also auch zu der berühmten Risikogruppe, um die man sich so bemüht. Das, was mich unwahrscheinlich stört, das ist das, dass man über uns redet, aber ich habe noch keinen Zeitungsartikel,
ja,
nichts im Fernsehen oder sonst irgendwas gesehen, wo man mit uns geredet hat. Ja. Was wir überhaupt.
Bravo! So ist es.
Und da geht es eben auch, und das ist jetzt mein Thema im Prinzip, um die Würde des Menschen.
weil die ist laut unserem Grundgesetz, ist der erste Artikel und der wichtigste, wo sich alles drauf aufgebaut hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ziemlich am Anfang der Berichterstattung über die Corona-Krise habe ich im Fernsehen einen 80- oder 85-jährigen Mann gesehen, der geweint hat, weil er seine Frau, die im Altenheim ist, nicht mehr besuchen darf. Und hier geht es wirklich um Wochen, weil in so einem Alter können Wochen wesentlich sein. Meine Würde, so verstehe ich das, ist das, dass ich bis zu meinem Tod so leben kann, wie ich will.
Ja! Ja.
Und seit kurzem hat das Verfassungsgericht auch festgestellt, dass es in ganz bestimmten Fällen möglich ist, auch seinen Tod zu bestimmen.
Ja.
Aber noch dabei beschäftige ich mich ein bisschen mit dem Leben. Und zwar ganz einfach deswegen, weil ich Kinder, da hinten steht eine, und eben auch Enkelkinder habe.
Ja.
Wo ich 70 geworden bin, haben wir in unserem kleinen Dorf, ich bin aus einem Dorf mit 1000 Einwohnern, hat man noch einen Verein gegründet, der heißt Wissen wie Leben. Um genau in diesem kleinen Dorf, wo nichts mehr ist, es gibt keine Läden mehr, es gibt noch zwei Wirtschaften, die sporadisch mal aufmachen. Und es ist eben absolut nichts mehr los. Und deswegen haben wir eben diesen Verein gegründet und auch wieder einen kleinen Laden aufgemacht, um wenigstens ein bisschen Kommunikation noch zu haben. Inzwischen ist es bei uns im Dorf so, dass der belebteste Ort der Friedhof ist. Wir hatten auch noch sehr viele Vereine, ungefähr 15 Stück, die alle übers Jahr an einem Wochenende ein Fest ausgetragen haben, auch um ihre Vereine zu finanzieren. Von all dem ist jetzt nichts mehr da. Es gibt überhaupt keine Kommunikation mehr. Und warum? Um uns zu schützen. Das ist paradox, weil genau die Leute, wie ich mit 70, 80 Jahren, die einzige Möglichkeit ist, noch Kommunikation zu machen, ist über diese Feste. Und die sind nicht mehr möglich. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, niemand hat uns gefragt, ob wir so leben wollen.
Genau.
Mir ist es nämlich nicht so wichtig, wie alt ich werde, sondern wie ich alt werde.
Ja.
Gott sei Dank wissen das unsere Kinder. Und sie lassen uns unsere Würde. Seit zwei oder drei Tagen hört man immer mehr von den Politikern, dass man wieder auf Eigenverantwortung setzt. Statt notwendiger Verzicht auf die Grundrechte im Sinne der Gemeinschaft. Wir haben viele Vorträge gehalten, indem wir versucht haben, den Zuhörern auf diese Eigenverantwortung aufmerksam zu machen. Und zwar ist es eine Eigenverantwortung vor allem auch für die eigene Gesundheit. Am Stammtisch sind wir natürlich dort in so einer kleinen Gemeinde ziemlich belächelt worden. Trotzdem gehört bei dieser Pandemie und generell viele der Risikofaktoren ab dem 40. Lebensjahr zu den sogenannten Zivilisationskrankheiten, die wir selber verursacht haben. Und da frage ich mich, wo die verantwortungsvolle steuernde Politik ist. Sie ist nicht vorhanden. Zum Schluss noch zwei Gedanken. Eine ist sehr bedenklich und sehr persönlich. Als vor Jahren meine Schwiegermutter gestorben ist, sie ist 86 Jahre alt geworden, habe ich ihren letzten Wunsch, sprichwörtlich ihre letzte Zigarette, sie war Kettenraucherin, verweigert. Am selben Abend ist sie noch gestorben. Dieses Erlebnis lässt mich wirklich nicht mehr los. Ich habe ihr den letzten Willen und ihre Würde damit genommen. Ich bitte Regierung und mich vor allem auch die Mitmenschen, mir mein Recht auf würdevolles Leben nicht zu nehmen. Mich muss niemand schützen, schon gar nicht, wenn es auf Kosten unserer Kinder und Enkelkinder geht. Ich weigere mich einfach, als Argument benutzt zu werden für das, was die Regierenden gerade machen. Ich weiß von einigen Eltern in unserer Gemeinde, ich rede sehr viel mit ihnen, dass sie ähnlich denken und fühlen. Mein letzter Gedanke, meine Zwillingsschwester hat extreme Angst vor Spinnen. Soll ich jetzt alle Spinnen, die in meinem Bauernhaus leben, mit der Giftkeule vernichten, wenn mich meine Schwester besuchen will? Ich denke, es ist sinnvoller, ihr die Angst zu nehmen. Mir wurde vor kurzem über meine Gedanken, weil ich die natürlich nicht für mich behalte, von einem guten Bekannten angetragen, ich soll doch nach Südamerika auswandern. Ich sage nur so viel, das ist das, was allmählich die Politik auch spannt. Diese Gesellschaft ist inzwischen extrem gespalten. Sie kommt nicht, sie ist bereits da. Und damit das nicht weitergeht und unter Umständen in unserer kleinen Gemeinde auch wieder ein gesellschaftliches Leben ohne Beschuldigungen das alles möglich ist, muss dieses alles sofort beendet werden. Danke.
Vielen Dank, Michael und Luise. Jetzt würde ich mal ganz kurz ein bisschen, Tunjel, wenn du ein bisschen Musik machen könntest. Und ja, ich glaube, es ist auch für uns ganz wichtig, dass wir schauen, dass wir Brücken bauen. Wir müssen Brücken bauen zu den Menschen, die noch weniger sehen, als wir sehen. Und nur dadurch können wir auch wieder eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft der Liebe, der Harmonie und des Miteinanders werden. Und jetzt bitte Musik.
Bill, sei doch still und geh nach Hause. Kontrollier die Welt mit deinem Geld und Impfstoffpause. Und leg die.
Ja, sollte uns zum Nachdenken geben. Die herbeigeführte Spaltung der Gesellschaft, was nicht sein hätte müssen. Nun haben wir ein Ergebnis. Was dürfen wir dafür tun? Sanktionen lockern, wieder ein demokratisches Verhältnis reinzugeben. Ja, und das wünsche ich mir. Und Bettina, du bist da?
Ich bin da. Ich gehe gerade ein paar Meter, weil das zu laut ist, die Musik gerade. Ja. Das ist ja unser Hauptproblem, dass jetzt wirklich urplötzlich die Gesellschaft sich in Grüppchen spaltet und ein Grüppchen gegen das andere ist und selbst innerhalb der Familien diese Spaltung stattfindet und plötzlich überall Verschwörungstheoretiker ausgegrenzt werden oder auch als solche angeprangert werden, was es ja vorher so gar nicht gab. Ja, es passiert sehr viel innerhalb der Gesellschaft und es gilt wirklich, sich dagegen zu wappnen und auch wirklich das nicht zuzulassen. Ja, also ich meine gut, dass man vielleicht doch im Freundeskreis aufgrund von Differenzen dann eher Abstand nimmt, das mag mal vorkommen. Das kann man vielleicht nicht immer verhindern, aber ganz generell muss man hier sehr, sehr achtsam jetzt sein, dass eben hier die Politik nicht recht bekommt, weil das ist ja scheinbar fast Ziel oder einfach die Folge der Maßnahmen und dass wir hier wirklich zusammenhalten. Deswegen sage ich das ja auch immer, dass es hier jetzt wirklich nur noch darum geht, dass wir das gleiche Ziel verfolgen, ja, und dass wir alle miteinander einfach feststellen, dass hier etwas nicht mehr stimmt, weil da kann jetzt keiner mehr hergehen und sagen, er ist außen vor, denn die Einschränkungen, die betrifft jeder. Und jeder, der jetzt eben glaubt, er könne demnächst wieder ein normales Leben haben, weil er wieder reisen darf, weil alles wieder normal ist. Die Maskenpflicht kommt ja auch weg. Ne? Darauf wird sich ja immer hinausgeredet. Dann muss ich da allerdings immer so mein Veto reinhauen, weil ich sage, nee Leute, es wird nie mehr so, wie es war. Und wenn jemand jetzt nicht in die Situation kommt, dass er schon festgestellt hat, dass er selbst darunter leidet, dann wird es ihn dennoch einholen, denn ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden förderlich ist, wenn Menschen ausgegrenzt werden, sei es durch diese Impfpflicht oder beziehungsweise, wenn sie freiwillig bleibt, dann haben wir diesen Impfpass, ja, dass wir dann eine Zwei-Klassen-Gesellschaft bekommen. Ja, die einen, die sind geimpft, die dürfen alles, die anderen, die müssen gucken, wo sie bleiben. Das wird zu einer Spaltung führen, die ist natürlich von einem Ausmaß, die dann jeden betrifft. Und es kann keiner mehr lustig finden. Aber die Menschen wollen halt nicht so weit denken. Ne? Sind so mit sich selbst beschäftigt teilweise. Ich gehe jetzt wieder Richtung Bühne. Hört ihr mich gut?
Wunderbar.
Okay, pass mal auf. Schauen wir mal, was jetzt ist. Es ist hier so ein Wind und kalt auch. Ich habe ja auch immer den Pulli vor dem Mikro. Deswegen, ich hoffe, es geht. Moment.
Vielen Dank, Alexandra. Ein herzliches Grüß, okay, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir freuen uns, dass wir alle heute hier sind. Wussten Sie, dass es über unserem Grundgesetz auch noch eine europäische Grundrechtecharta gibt? Da ist noch das Europarecht. In Artikel 24 stehen hier die Rechte des Kindes. Im ersten Absatz geht es um die Meinungsfreiheit der Kinder. Den zweiten Absatz lese ich vor. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen und privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. Wir sind heute hier, um Ihnen davon zu berichten, wie wir als Eltern und insbesondere wie unsere Kinder die Corona-Beschränkungen täglich erleben.
Hallo und guten Tag ihr. Hier erreiche ich euch. Und die geht vor allem den Kindern, die nach wochenlangem Homeoffice in Schulen müssen, die zum größten Teil wirken, als wären sie eine Irrenanstalt. Können Sie das wirklich verantworten, was Sie da unseren Kindern antun? Wir stehen hier nicht nur für unsere Kinder, wir stehen hier für alle anderen Kinder auch. Es wurde schon viel über alles berichtet, was hier passiert und wie niemand richtig diese Zusammenhänge versteht hier. Aber worüber noch nicht viel gesprochen wurde, ist, wie es den Kindern und Jugendlichen in dieser Krise hier geht.
Katrin und ich werden Ihnen echte Beispiele aus unserem Alltag geben, um zu zeigen, warum Social Distancing unsere Kinder in ihrer Entwicklung verkümmern lässt, sie krank macht und damit die Zukunft unserer Gesellschaft gefährdet.
Abstand!
Was wir bisher hinter uns haben, sind 2,5 Monate strenger Lockdown. Die ersten Öffnungen in Bayern nützen aber den Kindern herzlich wenig. Für die meisten Kinder in Bayern findet immer noch überhaupt kein Unterricht in der Schule statt. Stattdessen gibt es nur sporadisch Hausaufgaben in einigen Kernfächern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erinnern Sie sich noch, wie Hausaufgaben sind? Können Sie sich vorstellen, wie es ist, wenn es nur noch Hausaufgaben gibt? Wir Eltern wissen nicht, wie wir unseren Kindern hier in der Stadt auch nur annähernd zu genügend Bewegung verhelfen sollen. Die Vorgabe, wir bleiben zu Hause, ist für die Gesundheit von Kindern deutlich schlimmer als für uns Erwachsene. Mit gelegentlichen Spaziergängen können wir das weiterhin gültige Verbot von Schul-, Vereins- und Freizeitsport nicht ausgleichen. Die Kinder sitzen fast nur noch zu Hause vor den Bildschirmen. Homeschooling wird das jetzt genannt. Die Kinder haben schlicht keine Motivation mehr. Es ist kein Lehrer da, der den Stoff erklärt, der angepasste Beispiele bringt. Bildung ist nicht mehr das Thema, Übergewicht und Haltungsschäden sind das Thema. Mama oder Papa ist jetzt der einzige Pädagoge. Katrin, kannst du gleichzeitig noch Latein, Englisch, Geschichte, Biologie und Deutsch in den Jahrgangsstufen 5 bis 10?
Nein, Abstand!
Ich leider auch nicht. Aber bei den schulischen Inhalten hört es leider nicht auf. Bei meinem Sohn in der Grundschule hat ein Großteil der Klasse einen Migrationshintergrund. Viele sprechen nur schlecht oder gebrochenes Deutsch, weil sie sich zu Hause nur in ihrer Muttersprache verständigen können. Selbst wenn die Eltern die schulischen Inhalte können, so scheitert es doch an der Sprachbarriere. Meine sehr verehrten Damen und Herren, durch das Social Distancing sabotieren wir die für uns alle so notwendige Integration und den Austausch.
Abstand!
Wer bisher sozial schwach war, wird jetzt endgültig abgehängt. Ich weiß nicht, ob es allgemein bekannt ist, aber die Schulen in Bayern sind immer noch für die meisten Schüler geschlossen. Übertritts- und Abschlussklassen sind wieder zugelassen und seit 3 Wochen auch die Erstklässler. Alle anderen müssen mindestens noch bis nach den Pfingstferien und damit mindestens einen Monat länger noch daheim bleiben. Meine Damen und Herren, dass ab dem 15. Juni die Schulen in Bayern wieder öffnen, ist im wahrsten Sinne des Wortes nur eine halbe Wahrheit. Alle Klassen werden dauerhaft halbiert. Bis auf Weiteres darf abwechselnd jeweils nur die halbe Klasse für eine Woche in die Schule, während die andere Hälfte weiterhin zu Hause bleibt. Und das müssen Sie wissen. Dieser nun neue Schulbetrieb ist nicht mehr vergleichbar mit der Schule, die Sie und ich, sehr verehrte Damen und Herren, kennengelernt hatten und die seit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht im Jahre 1871 in Deutschland normal war. Es ist vielmehr so, dass jetzt mit den ersten Schulöffnungen eine ganz neue Normalität gilt. Ich will Ihnen das mal ein paar Beispiele nennen. Mein kleiner Sohn besucht die erste Klasse. Die Klettergeräte auf dem Schulhof dürfen nicht benutzt werden. Fangen dürfen die Kinder nicht spielen. Es wird mit Abstand und mit Maske in einer Ecke des Schulhofs gestanden. Auf dem Schulhof trifft sich jede halbe erste Klasse mit Mund- und Nasenschutz mit großem Abstand zueinander in unterschiedlichen Ecken. Ein paar Kinder aus der Klasse erkennen sich erst einmal gar nicht, weil die Alltagsmaske zu viel vom Gesicht verdeckt. Das Pausenbrot darf nur alleine und mit Abstand gegessen werden. Nur dann darf man die Maske kurz über die Nase anheben. Ausziehen bleibt verboten.
Boah.
Ich frage Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das gesund? Ist das kindgerecht? Macht Schule so Spaß? Ich muss Ihnen von einer befreundeten Lehrerin berichten, wie der Unterricht jetzt organisiert ist. Am Schuleingang besteht für alle Hände Desinfektionszwang. Das wird von einer Türsteherin vom Direktorat auch durchgesetzt. Der Lehrer muss von seinem Pulttisch aus unterrichten, nur im Sitzen, 3 Meter entfernt von den ersten Schülern, hinter einer Plexiglasscheibe als Spuckschutz. Ja. Tafelanschriebe sind nicht gewünscht, Inhalte sollen alle digital sein. Sport ist ausgeschlossen, Singen auch. Es herrscht ein weit verbreitetes Belauern und Bespitzeln aus Missgunst, Langeweile, schlechter Laune oder aus Geltungsdrang verpetzt und diskreditiert jeder einfach jeden. Schüler, die Eltern, Sekretärinnen, die Schüler, Lehrer, die Direktorin und Eltern, alle. Das Klima ist geprägt von Angst und Misstrauen. Wer sich falsch verhält, kann jederzeit angezeigt werden. Die Lehrerin, eine erfahrene und stolze Dame, hat mir unter Tränen davon berichtet.
Ihr Mitmenschen hier und ihr, die ihr nicht da seid, geht es euch gut damit? Habt ihr den Eindruck, dass das euren Kindern schadet? Vielleicht für immer?
So, doch hören Sie selbst, wie jetzt die offiziellen Regeln an der Münchner Grundschule für unsere Kinder lauten. Wir wurden von der Schule angewiesen, die folgenden Regeln mit unseren Kindern einzuüben.
Die Regeln werden von allen eingehalten. Die Regeln im Einzelnen. Alle Personen tragen auf dem Schulgelände und im Schulhaus einen Mund- und Nasenschutz. Betreten und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandgebots nur bei den jeweils zugewiesenen Türen. Die Kinder werden von den Lehrkräften an dem ihnen zugewiesenen Ort im Hof abgeholt und in die Klassenzimmer geführt. Im Klassenzimmer werden einzeln die Hände gewaschen. Sitzen die Kinder an ihrem Platz, werden die Masken abgenommen. Regelmäßiges Händewaschen. Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden über den Tag verteilt. Abstand halten mindestens 1,5 Meter. Kein Körperkontakt. Einhaltung der Husten- und Niesetikette. Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund. Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Toilettentüren bleiben offen. Unterricht findet in geteilten Klassen statt, das heißt Reduzierung der regulären Klassenstärke auf maximal 15 Schülerinnen und Schüler. Sitzordnung, Einzeltische, frontale Sitzordnung, Abstand mindestens 1,5 Meter. Keine Partner- oder Gruppenarbeit. Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände. Kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen und so weiter. Kein gemeinsames Benutzen von Büchern. Sicherstellung einer gut durchlüftung der Räume. Reduzierung von Bewegungen, kein Klassenzimmerwechsel. Verzicht auf den regulären Unterricht. Hinausgehende Aktivitäten sind untersagt. Versetzter Schulbeginn, der Schichtbetrieb, Vermeidung von Durchmischung. Feste Zuordnung von wenigen Lehrkräften zu wenigen Klassenverbänden.
Vielen Dank. Das war leider vorgelesen von der Schulordnung. Ein Kind sagte zu mir, das sei hier wie im Gefängnis. Letzte Woche erzählte mir eine Mutter aus München, dass ihr 8-jähriger Sohn beim Toilettengang keine Maske getragen hatte. Auf dem Flur begegnete er der Direktorin. Sie griff ihn regelrecht an. Setz sofort deine Maske wieder auf, sonst rufe ich die Polizei.
Ja. Meine Tochter saß mit ihrer Freundin im Wald auf einer Bank und jetzt hat sie die Androhung einer Ordnungswidrigkeit in Höhe von bis zu 25.000 Euro erhalten, oh, weil in der Nähe noch eine weitere Freundin stand. Boah. Mal sehen, was bei uns noch alles kommt.
Ich frage mich, werden wir so nicht alle Soziopathen?
Ja! Psychopathen, Soziopathen.
Leider können wir Ihnen auch aus unserem Alltag nicht berichten, dass die Lockerungen des strengen Lockdowns für unsere Kinder zu deutlichen Verbesserungen geführt hätten. Schwimmbäder, Kino, Theater, Jugendtreffs und so weiter bleiben weiterhin verboten. Spielplätze sind zwar wieder offen, aber Zusammenspielen ist aufgrund der Abstandsregeln weiterhin verboten. Mannschaft und Kontaktsportarten bleiben für Kinder natürlich ebenfalls verboten. Mein Sohn spielte früher gerne Fußball.
Meine jüngste Tochter ist 10 Jahre alt. Sie ist nun sehr verstört. Während des Shutdowns sagte sie, ich will gar nicht mehr in die Schule. Es ist zu weit weg jetzt. Ich brauche keine Freunde mehr. Als die Kinder sich dann wieder sahen, haben sie geweint. Meine zweitälteste Tochter ist letzten Monat 18 geworden, ohne eine Feier mit Freunden. Sie macht gerade ihr Abitur. Aber es wird keinen Abiball geben und kein fröhliches Bild. Es wird ein Foto geben, wo sie mit ihren Klassenkameraden in 1,50 Meter Abstand stehen muss. Wir gehen in kein Restaurant mehr und nicht zum Friseur, weil wir nicht registriert werden wollen, da eine Quarantäne bedeutet, dass sie ihre Abitur nicht machen kann. Sie fragte mich, ist das die neue Normalität? Ja. Gestern hat sie zu mir gesagt, sie will sich allein mit dem Grundgesetz auf den Marktplatz stellen und schauen, ob sie verhaftet wird.
Es fehlen halt der Rückhalt in der Gruppe, die Reflexion und auch die Vorbilder. Seit Monaten sind die Eltern oder auch nur ein Elternteil der einzige Wegweiser, die einzige Autorität und der einzige Reibungspunkt, auch der einzige Kummerkasten. Es fehlt an Toleranz, es fehlt der Blick über den Tellerrand, es fehlen die Kompromisse und es fehlen die Beziehungssituationen.
Meine 15-jährige Tochter hat letzte Woche zu mir gesagt, wenn es so bleibt, möchte ich mal keine Kinder haben. kann ich ja auch nicht, weil man sich ja niemandem mehr nähern darf.
Was gerade kleinere Kinder besonders hart trifft, ist die Erfahrung von Ablehnung. Dazu hatte ich erst vorletzte Woche ein kleines Beispiel. Mein 6-jähriger Sohn sieht einen Schulfreund vor sich auf dem Gehweg. Er ruft ihn freudig, läuft zu ihm hin. Der Vater des Jungen grüßt nicht. Er stellt sich dazwischen und mahnt den Abstand. Wir wissen, was Zurückweisung heißt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Corona, die Corona-Maßnahmen machen das jetzt zum Alltag.
Das ist dran. Wir müssen zum Ende kommen.
Ein Beispiel möchte ich noch bringen. Okay. Eine gute Bekannte berichtete mir von einer Mutter, deren 13-jährige Tochter ihren ersten Präsenztag wieder an der Schule hatte. Ihr Geschichtslehrer, ein älterer Herr kurz vor der Pensionierung, verglich vor der Klasse Corona mit der Pest. Dabei seien die Kinder die Pestratten, vor denen er als Hausherr geschützt werden müsste. Deswegen sollten auch die Kinder während des Unterrichts die Masken anbehalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie sich vorstellen, was das mit unseren Kindern macht?
Vielen Dank, Kathi und Wolfgang. Also, so, er ist ein bisschen größer als ich. Also ihr seht, die armen Kinder, die wirklich eigentlich gar nichts dazu können, sind die Gelackmeierten sozusagen. Und jetzt wollen wir alle zusammen diese wunderbaren Schnürchen, jeder hat einen, glaube ich, in die Hand nehmen. Habt ihr die alle noch? Super. Und dann, danke. Danke. Und schaut einfach. Ich hab das Ende gerade. Halt, und der Tunja, ihr kriegt das nächste Ende. Und so überwinden wir sozusagen den Abstand, aber wir sind trotzdem gemeinschaftlich. Wir sind zusammen. Wir sind eine Einheit. Wir sind das Volk. Und wir denken und können unser Schicksal auch selbst lenken. Also wir sind vereint. Vereint euch alle, weil wir sind wirklich, wir sind normale Menschen und wir lassen uns nicht diktieren von irgendwelchen Geistern, die wie beim Zauberlernlichen, die man rief und man wird sie jetzt gerade nicht los. Okay, und dann die Gedanken sind frei, bitte alle singen, ich hoffe, ihr kennt es alles.
Lass uns mal gemeinsam singen, die Gedanken sind frei, das ist ein Lied, das ist 1820.
Die Lust näher ran, die Lust hier.
Freiheit. Hört man mich?
Ich gehe
im Portugal. Das haben unsere Urgroßeltern gesungen, das werden auch noch unsere Kinder singen, weil die Gedanken müssen immer frei bleiben. Jetzt lasst uns gemeinsam singen, ich hoffe, ihr kennt den Text.
Und vor allem so laut, dass es alle Menschen hören, die in den Straßen hier stehen, die nicht herkommen konnten aus irgendwelchen Gründen. Kann man sich mal selbst von überzeugen.
Lass uns alle verbinden.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger schießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Nochmal, die Gedanken sind frei. Wer
Und das war das Ende unserer heutigen Demo. Ich finde es schön, dass ihr auch bei dem kalten Wetter durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr kommt doch nächste Woche wieder und dass wir endlich mehr sein dürfen.
Das bezweifle ich, lieber Klaus.
Ja, das bezeuge ich auch, indem ich gut hinhöre. Es ist wirklich wichtig, das, was du da tust, liebe Bettina. Sollten die großen Medien tun, aber sie tun es nicht. Dankeschön für deine Arbeitszeit oder deine Zeit, die du den Menschen gibst, um aus München live zu berichten.
Ja, habe ich gerne gemacht. Ich wäre ja sowieso hier und das ist für mich keine Arbeit, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
Dankeschön.
Denn das ist ja erst der Anfang.
Vielen Dank euch allen, dass ihr hier wart. Vielen Dank.
Wir warten ab, wir gucken, wie es weitergeht. Und es ist ja auch jeden Tag in allen Städten etwas. Und ja, es ist einfach so, dass diese ganzen Informationen und die ganzen, das ganze Wissen, das wir natürlich auch mit uns herumtragen. Ich erwähnte es ja vorhin, dass wir auch diejenigen sind, die sich belesen und die wirklich sich mit den ganzen Themen beschäftigen. Das findet man ja oftmals gar nicht, Studien und so weiter in Mainstream-Medien. Und entsprechend geht das natürlich alles weiter und es wird auch nie mehr enden und aufhören. Und ja, genau darum geht's. Ne? Und wir leben eigentlich in lichtvollen Zeiten. Und so sehr wie die Dunkelheit hier jetzt versucht, wirklich diese Wolken über uns zu bilden, so sehr merkt man doch, dass in jedem jetzt vielleicht einfach irgendwo etwas entflammt, das ihn da ein bisschen wachrüttelt. Und sind viele wachgerüttelt und viele werden es immer ein bisschen jeden Tag. So unsere Hoffnung, ja. Und wir hören nicht auf zu hoffen. Genau, ich gehe jetzt hier aus dem Gelände raus und es ist ansonsten hier nichts los. Wie gesagt, die konnten nicht durchdringen. Ich werde jetzt dann die Information bekommen im Nachgang, was da alles passiert ist außerhalb. Genau, gut. Ich denke, in Berlin war mehr los als hier jetzt in München. Genau, und ja.
Ja, Bettina, dann sage ich erstmal liebes Dankeschön. Nächste Woche spätestens bist du ja wieder für uns vor Ort. Und wir bleiben eh im Kontakt und ich freue mich. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss offiziell. Um 20 Uhr geht es heute weiter. Da heißt es ja die Hulda Ofenbauer bei uns. Und Hulda hat auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns mitgebracht. Und sie hat das Thema weltweite Gewaltherrschaft. Und da geht es nur um eine Lösung, die Lösung aus diesem ganzen Wahnsinn, so schreibt sie. Ja, liebe Bettina, dann winken wir raus und schauen nochmal rum, was es gibt, auch im World Wide Web. Geht auf die Facebook-Seite von Bettina Maria Gorzola. Einmal das und da kriegt ihr dann auch immer wieder Infos, was die Maria gut macht. Maria, danke, Bettina, Maria, so muss ich sagen. Bettina, dein Mikrofon nochmal, ich winke raus und sag danke. Und dann gibt's den Michael Jackson nochmal, den Hillsong.
Vielen, vielen Dank und danke fürs Zuhören und ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Ja, und Grüße nach München. Und nun, wie ich angesagt habe, auch den Song von Michael Jackson. Ja, es geht hier um unsere Erde. Und in dem Sinne, ab 20 Uhr wieder live. Bis dahin.
About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world. for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And the place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see, in this bliss we cannot feel. There are three, stop existing and start living. Is growing, make a better world, make a better world, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me.
Radio Bob.